Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast meiner Reihe Digitalisierung ist für dich. Diesmal eine Interviewfolge und zwar sogar live bei mir da im Büro in Innsbruck in der Leopoldstraße. Darf ich willkommen heißen den Ivo Rung, seines Zeichens hochdekorierter Rechtsanwalt, Partner von Binder Grösswang und ich soll es nicht sagen, ich habe es doch so ein Magister Doktor. Also auch einiges an Know-how, was wir da heute abgreifen dürfen. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Live kennengelernt haben wir uns ja bei einer Veranstaltung, wo es zum Thema KI gegangen, da hast du einen Vortrag gehalten, gell? Gelesen habe ich schon oft von dir, du bist ja in der, lass mich nicht lügen, Econova hast du sehr viel schon geschrieben.
Ja.
Also ein gefragter Experte im Rechtsbereich. Du bist ja vor allem auch in den Bereichen Technologie, neue Technologien, aber auch Lizenzen, Schutz von Know-how, Schutz von Copyright gut bewandert und im Gesellschaftsrecht. Da bin ich schon gespannt, was wir da heute also erfahren werden.
Ja, das hat sich eigentlich so ergeben, weil ganz ursprünglich war es das Intellectual Property, das mir es angetan hat, also alles Marken, unlauter Wettbewerb, Urheberrechte eben vor allem, und hat sich dann schon vor vielen Jahren sehr stark auch in die technologische Schiene bewegt. Ganz klar, alles was online ist, ganz am Anfang, und E-Commerce und diese Dinge, hat sich dann sehr stark weiterentwickelt, auch mit der Digitalisierung. Und sehr vieles von dem, was wir da heute haben, ist natürlich urheberbasiert. Also irgendwelche Softwareverträge oder Platform as a Service, Software as a Service, all diese Dinge sind ja sehr stark urheberrechtsbasiert, aber auch dann datenschutzrechtlich ist dazu gekommen. Ja, 2018 der große Knall mit der Datenschutzgrundverordnung. Etwas, was für mich persönlich eine einzigartige Erfahrung war. Warum? Weil wir ja die Datenschutzrichtlinie schon hatten, die schon damals fast 20 Jahre alt war und die sehr ähnliche Bestimmungen beinhaltet hat wie die DSGVO. Und trotzdem wurde dann in breiter Öffentlichkeit diskutiert und so getan, als wäre das also jetzt ein totaler Gamechanger und ganz was Neues. Für einen Juristen eine neue Erfahrung, dass man also bei einer Gesetzesnovelle, sage ich jetzt einmal, bis hinunter in ganz nicht juristische Blätter und Formate darüber liest und diskutiert wird. Hintergrund wird wohl sein, dass also diese drakonischen Strafen halt eingeführt worden sind und das alle aufgeschreckt hat. Aber ich bin persönlich auch nicht ganz unfroh, dass nicht jede Gesetzesnovelle so breit diskutiert wird, weil es macht zwar viel Wind, aber ist in der Sache nicht immer zuträglich.
Ja, es entstehen auch viele Mythen und Gerüchte, ne?
Genau, es entstehen viele Mythen und Gerüchte. Es ist auch so, dass also die Sachverständigen wie die Blitze aus dem Boden schießen diesbezüglich. Also da, wo viel Licht ist, geht man halt hin.
Ja,
natürlich. Ja. Es ist ein bisschen in die Richtung auch jetzt betreffend die künstliche Intelligenz, die ja auch nur ein Teilstück oder ein Teil der Digitalisierung ist. Wobei man sagen muss, dass es da schon jetzt einfach aus technologischer Sicht her zu einer doch großen Änderung der Gesellschaft und wahrscheinlich jedes einzelnen Lebens kommen wird. Und von dem her ist es da deutlich sinnvoller und wichtiger, dass das auch sehr breit diskutiert wird.
Ja. Spannend finde ich, wir haben ja heute Tag der Aufzeichnung 14.03.24. Gestern ist ja der AI Act oder KI Act im EU-Parlament durchgegangen.
Beschlossen worden.
Im Verhältnis zu DSGVO hört man relativ wenig in den allgemeinen Medien davon, also in den Fachmedien sehr wohl. Aber wenn mit jemandem darüber spricht, ja, AI Act und so, nachher, ja, hört man es nicht so üppig viel, außer ein paar so Geschichten, ja, wir Europäer, zuerst regulieren wir und bevor wir was haben, dann überlegen wir mal, was wir daraus machen. Aber auch das eher in Fachkreisen. Mir scheint, dass diese doch sehr weitreichende Gesetzgebung da diesmal unterm Radar fliegt, zumindest noch.
Ja, das ist richtig. Ich meine, die KI-Entwicklung wird so breit diskutiert, dass der KI Act, AI Act, da halt ein Baselstein ist, ein juristischer Baselstein, ein regulatorischer Baselstein, der jetzt noch nicht so in der Tiefe diskutiert wird. Er war auch lang umstritten. Letztes Jahr hat es ja ganz große Diskussionen gegeben. Kurz vor Weihnachten wäre er auch fast gescheitert. Mhm. Was bedeutet hätte, dass es durch die Wahl jetzt im Juni möglicherweise, also sehr langfristig, gescheitert wäre. Aber in diesen Trilogverhandlungen, die dort waren, glaube ich, am 6. haben die begonnen, hätten auch am 6. abgeschlossen werden sollen, verhandelt haben sie dann, glaube ich, bis 8. in der Früh und sich dann irgendwie noch auf eine gemeinsame Position verständigt. Und seitdem ist aber der Text jetzt, also der kam dann im Jänner, der endgültige Text, da hat also jeder gerätselt bis so Mitte Jänner, was steht da jetzt eigentlich endgültig drinnen, weil vorher hat es einen Kommissionsvorschlag gegeben, dann hat es das Parlament, also der Rat einmal überarbeitet, dann das Parlament sehr starke Änderungen eingebracht und eben im Trilogverfahren war nicht ganz klar, also für die, die das verhandelt haben, was dann da tatsächlich drinnen war. Dann ist es geleakt worden Mitte Jänner, mhm. Und seitdem gibt es jetzt eine mehr oder weniger endgültige Fassung, zumindest inhaltlich, und das ist jetzt durch den Parlamentsausschuss und durch ein Gremium des Rates durchgegangen. Das Parlament hat es jetzt gestern endgültig abgesegnet, der Rat wird es jetzt auch absegnen. Und dann ist es so, dass es publiziert wird in dem Official Gazette und 20 Tage danach tritt es dann in Kraft. Mhm. Heißt aber nicht, dass es sofort anwendbar ist. Da gibt es also sehr gestaffelte Übergangsfristen, die also grundsätzlich 2 Jahre sind.
Okay.
Ja. Wobei die nicht, also diese risikobasierte Geschichte, mhm. das im AI Act, also das wird nach Risikoklassen gewichtet. Und die erste Frist sind 6 Monate nach Veröffentlichung und da werden die im AI Act als nicht zugelassene KI-Anwendungen, die werden ab dann verboten sein.
Okay. Ja. Und ist das schon eine Verordnung oder ist das jetzt, muss das erst ein nationales Recht?
Nein, das ist eine Verordnung, die direkt direkt anwendbar okay. ist. Okay. Ja. Auch wieder sehr große Strafen hat. Also das ist das Liebkind der Europäischen Union, diese Dinge alle mit sehr, sehr großen Strafbewährungen zu versehen.
Mhm. Haben Sie gelernt aus der DSGVO, das erzeugt Aufmerksamkeit?
Das erzeugt Aufmerksamkeit, ja. Ist natürlich schon auch eine gewisse Bedrohung dann für die Unternehmen.
Ja.
Wobei also man aus der DSGVO bis jetzt gelernt hat, dass es doch eigentlich mit vernünftigen, also mit Augenmaß gehandhabt wird. Es gibt zwar schon also ganz große Millionenstrafen, aber die haben bis jetzt vorwiegend die großen amerikanischen Unternehmen getroffen.
Ja. Weil, also, soweit ich das beurteilen kann, auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass man durch diesen riesen Strafrahmen eben auch die ganz großen Player zur Aufmerksamkeit zwingt. War ja ein Thema des österreichischen Datenschutzgesetzes, da war ja nicht wirklich, mein Gott, bevor man sich damit beschäftigt, hätte man lieber eine Strafe riskiert. Und deswegen vielleicht das Bewusstsein gar nicht vorhanden war, dass wir seit den 70er Jahren ein doch umfangreiches Datenschutzgesetz gehabt haben in Österreich. Und in Deutschland ja. auch, ich weiß nicht, wie lange es dort war, aber ähnlich wahrscheinlich. Jetzt
und die Richtlinie, wenn ich das mal
ja.
Und die EU-Richtlinie, die dann Ende der 90er Jahre
auch dazu gekommen ist
und eigentlich sehr ähnlich war
inhaltlich. Ja, wahnsinnig viel geändert hat sich ja eigentlich nichts, wenn man es vorher schon richtig gemacht hat. Also das Größte ist eher, dass man mehr Eigenverantwortung hat wie früher, weil früher hat man die Behörde nur um Freigabe gebeten. Jetzt muss man es halt selber abnicken, ob das im Rahmen des Gesetzes ist. Man sieht erst dann, wenn es zu einem Verfahren kommt quasi.
Richtig, etwas, was natürlich in Österreich schon ein bisschen ein Paradigmenwechsel war, weil wir Österreicher, da ist es doch zumindest damals und heute vielleicht auch noch so ein bisschen... der Zugang, wenn es die Behörde absegnet, dann passt's.
Ja,
dann hat man
den Sanctus.
Und das ist natürlich durch diese ganz richtige jetzt nicht mehr der Fall.
Ja,
alles,
ja.
Auch im Übrigen im AI Act auch wieder so, dass es also bei den Hochrisikobereich gibt's also gewisse laut Anhängen klar als Hochrisiko einzustufende, aber es gibt auch einen Anhang, wo man das wieder selbst wo das zwar die Vermutung gibt, dass das Hochrisiko ist, aber ich mit meiner eigenen Einschätzung auch belegen kann, dass es das nicht ist.
Nicht ist, okay.
Also es ist da schon viel bei den Unternehmen.
Gibt es dann auch wieder so Themen wie Beweggründe oder wie ist denn das aufgesetzt? Kannst du uns da einen kurzen Abriss geben?
Ja, also AI Act ist eigentlich eine risikobasierte Geschichte. Ja, da ist man ursprünglich eigentlich ein Sicherheitsgesetz. Ja, man hat also gesagt, dort, wo AI in Produkten eingesetzt wird, muss man schauen, ob das jetzt also der Sicherheit entspricht. Ja, und dann hat man gesagt, für gewisse Zwecke ist es also nicht zugelassen. Da kamen dann natürlich auch menschenrechtliche, grundrechtliche Überlegungen herein. Ja, da reden wir von solchen Dingen wie Social Scoring, das wir ja aus China teilweise kennen, oder auch biometrische Echtzeitdatenerfassung, ja, okay. Solche Dinge, die jetzt mit vielen Ausnahmen mittlerweile, aber grundsätzlich einmal einzig nicht zugelassen wird. Und dann gibt es also diese Hochrisiko-Anwendungen, das sind eben von der Idee her, was er für die konzipiert, wenn ich also künstliche Intelligenz in einem Produkt einsetzt für Sicherheitsstandards, ja, dann ist das ein Hochrisikothema.
Mhm.
Und dafür soll es dann Normen geben und das wird dann auch zertifiziert, ja, also so wie wir es eigentlich von der Maschinenrichtlinie und von anderen kennen. Ja. Und da hat man dann aber ein bisschen sich im Laufe dieser ganzen Entwicklung weiter bewegt und hat gesagt, es soll auch Bereiche geben, wo es dann auch Hochrisiko ist, wenn ich es dort einsetze, also unabhängig davon, ob das jetzt in irgendwelchen Produkten drinnen ist oder nicht. Das ist zum Beispiel Strafverfolgung, gewisse Werbung, gewisse Bildung, ja, Arbeitsmarktbereich, solche Sachen.
Mhm. Ja. Also zum Beispiel die Bewerber automatisch dann noch zu selektieren auf irgendwelchen wahrscheinlich auch unbekannten Algorithmen ist nicht.
Genau, also da wir kennen ja diese Diskussion von dem Einsatz der KI beim AMS, ja, da gibt es auch nicht, aber die Diskussion gibt es auch. Ja, dort steht im Vordergrund, ob es also mit der Datenschutzgrundverordnung in Einklang zu bringen ist, aber das ist sicherlich auch etwas, was in Zukunft solche Anwendungen auch vor dem Hintergrund des AI-Act, der KI, des KI-Gesetzes zu sehen ist. Ja, und dann gibt es noch eine mittlere Risikobereich, da geht es in erster Linie um Deepfakes, um Kennzeichnungspflichten und solche Dinge. Und der Rest war eigentlich ursprünglich von der Konzeption an KI-Anwendungen frei. Also, ja, der Chatbot, wo ich ganz klar von vornherein weiß, ja, ich bin jetzt da mit einer künstlichen Intelligenz in der Kommunikation, habe jetzt wenig große Regulatorik. Wenn ich allerdings zum Beispiel jetzt nicht weiß, weil das so gut gemacht ist, und das kann in Zukunft sein, dass man es nicht gleich mitbekommt, dass die Stimme am anderen Ende jetzt keinem Menschen gehört, dann müsste ich es kennzeichnen jetzt.
Okay.
Dann, ja. Und was jetzt ganz zum Schluss dann sehr stark reingekommen ist, weil da hat ein bisschen die Entwicklung natürlich die Entwicklung des AI-Acts überholt, sind diese generativen künstlichen Intelligenzanwendungen, die ja per se keinen Zweck haben.
Ja.
Damit habe ich das Problem von dieser Regulatorik, wo bringe ich die hinein?
Ja. Ja.
Und deswegen, und das war eines der großen Diskussionen auch zum Schluss. Und deswegen gibt es jetzt auch ein eigenes Kapitel für so General Purpose AI, also Allzweck, künstliche Intelligenz. Und da gibt es also eigene Bestimmungen auch für die aber jetzt weniger risikobasiert sind, sondern grundsätzlich zum Beispiel urheberrechtsbasiert sind und solche Dinge.
Ja, das Thema haben wir ja mit diesen ganzen Bildgeneratoren, die es gibt, nicht?
Ja.
Die dann aus diversen gefundenen Bildern wieder neue generieren, wem gehört das, wer hat das Recht, nicht? Oder gibt es da zugrunde liegende Rechte für diese Einzelbilder, die da verwendet wurden?
Genau.
Oder die Trainingsdaten, sehr spannend.
Genau.
Auch wenn diese KI komplett von null weg das Bild neu generiert, es wurde irgendwann mal trainiert und quasi hat von jemandem gelernt.
Ja, da sind wir jetzt schon sehr stark in der Tiefe, aber die Diskussion Urheberrecht und künstliche Intelligenz ist eine, die erst begonnen hat und auch weitergehen wird. Das ist ein großes Thema, ja, das auch unterschiedlich von
im geografischen Bereich unterschiedlich zu diskutieren sein wird, weil das Urheberrecht natürlich ein sehr stark geografisch fokussiertes Recht ist. In Amerika sind viele Klagen schon anhängig.
Okay.
Ja. Also dort ist das ein ganz großes Thema. Auch deswegen, weil diese Kreativwirtschaft dort also enorme Angst hat. Das hat ja wahrscheinlich auch die Hörer in den Zeitungen gelesen, dass also der Hollywood gestreikt hat über viele Wochen und deswegen auch der Nachschub an Spielfilmen gelitten hat. Ja, weil die natürlich, ja, also man kann grundsätzlich mit KI halt Drehbücher schreiben und eine der Schauspielerinnen, weiß nicht, was jetzt die Salma Hayek oder irgendeine, die hat sich ja, man kann ja Avatare erstellen, die dann durch die KI also beseelt werden, und also da gibt's sehr viele unglaubliche Dinge, die da möglicherweise auf uns zukommen, und dort wird es also, ist es ein großes Thema. Es ist auch in Europa ein Thema natürlich, ja, deswegen steht im AI-Act zum Beispiel drinnen, dass man also auflisten muss, mit welchen Daten also dieses General Purpose AI trainiert worden ist. Man muss eine eigene Urheberrechtspolicy auch mal für sich finden, wenn man sowas betreibt oder verwendet. Und ja, da wird interessant sein. Wobei im Moment mal die Diskussion in Europa in die Richtung geht, dass also das reine Trainieren jetzt kein Urheberrechtseingriff ist. Und dann gibt es ja seit dieser DSM-Richtlinie, die das Urheberrecht, das europäische Urheberrecht vor kurzem geändert hat, auch noch dieses Text- und Data Mining, das also grundsätzlich zulässig ist. Und auf in diesem Bereich ist also Diskussion in Europa angesiedelt.
Ja. Das ist ja hochspannend, weil vorgestern war ja auf einer Veranstaltung von der Standardagentur, Innovationstag, und da gab es eine Podiumsdiskussion, und da hat eine im Medizin-KI-Bereich Arbeitende eben gesagt, dass sie das Thema hat, dass sie sehr schwer an die Daten kommt. Auch aus Datenschutzgründen und so weiter. Was natürlich ein Problem darstellt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat einseitige Daten. Also sie hat jetzt von Tumorerkennung zum Beispiel gesprochen. Ja. Wenn ich das, oder Schlaganfall in dem Fall, sie hat sehr viel Material von älteren Personen, die Schlaganfall haben, aber kaum welches von Jungen. Mhm. Also wird die KI jetzt trainiert darauf sozusagen, sie ist gut trainiert darauf, das bei Älteren zu erkennen, bei Jungen tut es sich schwerer. Ich kann die Rechtslage da nicht beurteilen. Sie hat gesagt, es ist einfach schwierig, da an Daten zu kommen, was sie jetzt wiederum behindert. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, geht es ja da sehr stark um den Zweck jetzt in dem AI-Act, oder?
Ja.
Das heißt, könnte es auch sein, dass durch quasi der Zweck heiligt die Mittel, also wir wollen eine bessere Bilderkennung im Bereich Tumorerkennung, Schlaganfallerkennung, was auch immer, Medizinbereich, dass es für diese Bereiche sogar leichter wird, an Trainingsdaten zu kommen?
Da wird natürlich ein ganz wichtiges Thema angesprochen, weil künstliche Intelligenz ohne viel Daten ist
keine Intelligenz
oder nicht so intelligent, wie man sich das gerade wünscht.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.